Ich habe immer gesagt, ich werde mal 120. Ob das überhaupt geht, das finden wir jetzt raus.
Longevity. Leben bis 120. Utopie oder bald Realität?
Menschen werden immer älter und immer mehr Leute werden über 100. Wie alt wir künftig werden, ob wir überhaupt so alt werden wollen und was es braucht, wenn wir es wirklich wollen, das ist eine der grössten Fragen unserer Zeit und eine der lukrativsten.
Das Problem an Supplements ist, es ist ein nicht regulierter Markt.
Ewig jung bleiben, was kostet das?
Ja, das ist eine gute Frage.
Wir wissen heutzutage, dass Lebensstil da eine wahnsinnig wichtige Rolle spielt.
In unserer heutigen Gesellschaft befinden wir uns in vielen Gewohnheiten, die uns kontinuierlich stressen.
Also ich komme zu Ihnen, sitze in die Sauerstoffkapsel und fühle mich 20 Jahre fitter.
Ja, so einfach ist es eben leider nicht.
Was man machen kann, ist beispielsweise, dass man das vermeidet, was diese Schutzkappen kleiner macht. Das ist zum Beispiel wenig Schlaf.
Man weiß, dass der Mangel an sozialen Beziehungen tatsächlich auch wirklich zu einer sehr verkürzten Lebenszeit führen kann.
Kein Sport.
Kein Sport?
Nein, habe nicht mehr angefangen. Mein Arzt, der lachte damals.
Ich bin Elena Wagen und in dieser Sendung suchen wir die Formen der Unsterblichkeit. Wir lüften das Geheimnis der Blue Zones. Wir finden heraus, welche Faktoren wichtig sind für ein langes, gesundes Leben. Und wir fragen, was Longevity überhaupt genau heisst. Wir tauchen ab in die Forschung, warum sich menschliche Zellen im Körper abbauen, was wir aus der Tierwelt dazu lernen können. Und wir geben Ihnen Tipps mit auf den Weg, wie auch Sie können ein langes, erfülltes und vor allem gesundes Leben leben. Wir fragen aber auch, ob es überhaupt erstrebenswert ist, dass wir all derart alt werden. Und wir reden mit jemandem selber, der schon über 100 Jahre auf dieser Welt ist. Eigentlich reden wir nicht über das Jungbleiben, sondern über das Altwerden. Longevity hat nämlich nichts mit ewiger Jugend zu tun und dem Schönheitstrend, möglichst jung und schön auszusehen, sondern möglichst lang zu leben, sprich fit und gesund zu bleiben. Die Wissenschaft die geht davon aus, dass der erste Mensch, der nicht nur 120, sondern sogar 130 wird, schon jetzt geboren ist. Longevity ist ein riesiges Forschungsgebiet und beschäftigt unzählige WissenschaftlerInnen rund um den Globus. Und die kommen mit immer neuen Technologien auf den Markt, wie man das Leben kann verlängern kann. Zürich tut in diesen Tagen die erste Longevity-Tagesklinik auf von der Schweiz. Noch ein paar Tage bevor dort rein sollen menschliche Leben verlängert werden, sind wir schauen, was dort entsteht. Wir sind an der Urania-Straße in Zürich, direkt neben dem Mehlmoli. Und wir sind, wie man gehört, mitten in einer Baustelle. Frau Dr. Leonie Bode, sie ist Mitgründerin von dieser ersten Longevity-Day-Klinik, wie sie heisst, und medizinische Leiterin davon. Sie führt mich durch die Räume an zig Bauarbeiter, Schutt und offene Kabel und Handwerker vorbei und erzählt, was da entsteht. Grosse Teile und Hüllen von hochtechnologischen Geräten warten, um verbaut zu werden. Und was da innen passiert, das ist Wissenschaft.
Also das, was Sie da jetzt gerade sehen, ist unsere hyperbare Sauerstoffkammer.
Es sieht aus wie so eine Raketenkapsel.
Ja, genau. Man hockt da drin, ist auch fast eine Stunde drin und schnauft Sauerstoff über eine Maske und gleichzeitig wird der Druck erhöht. Es ist wie beim U-Boot eigentlich. Wenn man runtergeht und der Druck sich erhöht, dann löst sich der Sauerstoff besser im Körper.
Und was macht das mit dem Körper? Für was ist das gut? Was ist die Verjüngung, die es gibt?
Das ist vor allem dazu da, dass der Sauerstoff, den wir mit der normalen Luft einschnaufen, wirklich in jede Körperzelle kommt. Also das hat ganz vielfältige positive Effekte. Auf der einen Seite hat man zum Beispiel nachweisen, dass es wirklich einen sogenannten Verjüngungseffekt hat. Also ich weiß nicht, ob Sie schon mal etwas gehört haben von Telomerlänge. Das ist so von der DNA etwas, wo man kann sagen, je älter das man wird, desto kürzer werden die Telomer. Und mit der Behandlung in so einer Sauerstoffkammer hat es Studien gegeben, die zeigten, dass die Telomer wieder länger werden. Also wie, dass man den Alterungsprozess ein bisschen umkehren kann. Und dann hat es natürlich noch andere Sachen, wie kognitive Leistungsfähigkeit kann gesteigert werden mit dem. Also es sind wirklich vielfältige Effekte, die es gibt.
Sauerstofftherapie also. Kostet ein bisschen etwas. Die genauen Preise die sind noch nicht klar. Aber das Paket an Treatments in der Longevity Day Klinik ist definitiv nur etwas für das ganz grosse Portemonnaie. Und etwas für geschaffige Investoren und Investorinnen. Hinter der Longevity Day Klinik in Zürich steckt nämlich ein Zürcher Investor, der schon in der Vergangenheit ein Näschen hatte für lukrative Geschäfte. Es ist der Marc P. Bernecker. Und er hat den Trend von Longevity schon lange erkannt und eine Firma gegründet, die Longevity Kliniken aufbaut.
die menschliche Entwicklung und der Fortschritt scheint dazu zu führen, dass wir länger leben. Und wenn man da natürlich verfolgt, was in den letzten Jahren passiert ist, ist man vor allem einfach älter geworden, aber nicht unbedingt gesünder. Und ich glaube, mit dem Thema Langlebigkeit wollen wir vor allem helfen, dass Menschen eben auch hinten raus gesünder und glücklicher sind und dementsprechend den Menschen helfen, auch die Lebensqualität zu optimieren.
Aber da kann ich auch zum Hausarzt.
Ja, das kann man. Zum Hausarzt geht man natürlich normalerweise dann, wenn man krank ist. Eben, das ist ein bisschen unser System, dass man nicht dann sich mit der Gesundheit beschäftigt, wenn sie nicht mehr da ist, sondern dass man konstant schaut, was kann ich machen heute, auch wenn ich vielleicht noch sehr gesund bin, damit ich vielleicht dann eben gar nicht mehr zum Arzt muss gehen.
Also, Gesundheit und Langlebigkeit ist ein Geschäftsmodell. Etwas, das funktionieren könnte und sehr viel Geld bringen, wenn die Wissenschaft weiterhin im gleichen rasanten Tempo Behandlungen entwickelt wie in den letzten paar Jahren. In Trends, wo viel Geld investiert wird, kann auch die Forschung entsprechend schnell Fürsche machen. Und so hat es der bekannte Genforscher David Sinclair von Harvard zum Beispiel geschafft, den Alterungsprozess bei Mäusen nicht nur zu stoppen, sondern sogar umzukehren. Auch in der Schweiz ist das Forschende von der Uni Bern vor ein paar Jahren gelungen. Solche Erfolge haben in den USA schon Menge zu grossen, wahnsinnig tönenden Aussagen und Handlungen verleitet. Der Präsident der US-Medizinalakademie wird im Magazin «The New Yorker» sogar zitiert, «Wir Menschen können bald mal den Tod abschaffen». Gerade mehrere bekannte Tech-Millionäre oder Milliardäre und CEOs aus dem Silicon Valley haben sich darum fix auf die Idee eingeschossen, ihr Alter biologisch umzukehren. Der Tech-CEO und bekannte Influencer, der Brian Johnson zum Beispiel, hat das Ziel, biologisch wieder 18 zu werden. Er ist 45. Und um das zu erreichen, beschäftigt er 30 Ärztinnen und Experten und richtet seinen kompletten Tagesablauf nur dem einen Ziel. Wieso ist es denn aber vielen überhaupt so derart wichtig, so alt zu werden? Woher kommt der Traum von der Unsterblichkeit? Der Aspekt von Longevity führt mich auf Zürich Wipkingen. Und zwar an Röschibachplatz. Dort ist der Treffpunkt Philosophie.
Hallo?
Das ist Elena Wagen von Radio.
Guten Tag, Frau Wagen. Erster Stock.
Ich bin mit dem Daniel Hofer verabredet. Er leitet den Treffpunkt Philosophie.
Ja, willkommen.
In den hellen Räumen von diesem Treffpunkt kommen regelmässig Philosophinnen und Interessierte zusammen für einen Austausch und es gibt auch Workshops und Vorträge. Ist ein langes Leben wirklich ein besseres Leben? Ist es überhaupt erstrebenswert, so alt zu werden?
Nicht unbedingt, weil die Zeit alleine wird uns nicht unbedingt helfen. Und hier haben wir ganz verschiedene Blickwinkel aus den Schulen der Philosophie. Und die meisten sind sich eigentlich einig und sagen, nicht unbedingt. Mehr Zeit heißt nicht mehr Qualität, oft sogar im Gegenteil. Als Beispiel, oder wie bei einem Urlaub. Alleine schon, dass ich weiß, er geht vorbei, macht ihn schon schön. Ja, also nur weil ich mehr Geld, mehr Zeit, mehr Urlaub hätte, das macht das Leben nicht unbedingt fruchtbarer oder weiser. Ja.
Woher kommt dann trotzdem der Menschheitstraum, unsterblich zu sein und möglichst nicht zu sterben oder spät?
Starke Frage. Aus dem Bewusstsein der Vergänglichkeit. Also sobald das da ist, sobald ich mir dessen bewusst bin, ich werde wieder gehen, wird so ein Traum vom biologischen Überlebensinstinkt generiert, dass ich irgendwie doch noch gerne länger bleiben würde. Die Japaner hatten zum Beispiel die Ansicht, das ganze Leben ist eine Vorbereitung auf den Tod. Und das gefällt mir ziemlich gut, weil du kannst dich 120 Jahre vorbereiten, kannst dich aber auch in 5 Jahren gut vorbereiten. Also Zeit ist wirklich relativ, wie ich sie dann nütze.
Die heutigen Methoden, um unser Leben künstlich zu verlängern, die sehen ziemlich nach Science-Fiction aus. Sauerstoffkammern, Kryotherapie, spezielle Sauna, DNA-Analyse, NAD-Plus-Infusionen. Die modernsten Beratungen, Behandlungen und Therapien, um so lange jung, gesund, fit bleiben, das kostet bis zu 10'000 Franken pro Jahr. Und da stelle ich dem Investor Mark P. Bernecker als erstes die Frage, die wahrscheinlich der meisten von uns zuvorderst ist. Wer kann sich das leisten?
Also unsere Ambition ist natürlich ganz klar, und das ist auch am Schluss interessanter für das Geschäftsmodell, dass möglichst viele Leute sich das leisten können. Also ich habe lieber 1'000 Leute, die etwas machen können, wie vielleicht nur 10. Aber es ist natürlich auch nicht ganz falsch, dass im Moment viele von diesen Angeboten noch zu teuer sind für die breite Masse.
Wieso?
Weil sie nicht zugänglich sind, weil sie teuer sind mit der ganzen Prozedere, weil sie teilweise vielleicht auch gar nicht verfügbar sind bei uns. Aber das war ja nicht viel anders gewesen. Beim ersten Auto, beim ersten Computer war es auch noch nicht so gewesen, dass das für jeden zugänglich war. Und ich sehe das sehr ähnlich auch in diesem Bereich.
Zurück auf der Baustelle. In den paar letzten Tagen vor der Eröffnung wird in den Räumen gehämmert, geschraubt, gesagt und gestrichen im Akkord. Die Sauerstoffkammer zum Beispiel, die im Moment noch in Einzelteile auf dem Boden liegt, soll das Leben der Zellen verlängern und so den Alterungsprozess sogar umkehren.
Wie muss ich mir das vorstellen? Also ich komme zu Ihnen, sitze in die Sauerstoffkapsel, komme raus, sehe 10 Jahre jünger aus und fühle mich 20 Jahre fitter.
Ja, das wäre schön. So einfach ist es eben leider nicht.
Schon gedacht. Und Frau Dr. Bode macht auch klar, dass es nicht um Schönheit geht.
Das Rezept für ein langes Leben und für ein langes gesundes Leben ist ja eigentlich so ein bisschen wie bei einer Diät. Eigentlich wissen wir ja alle, was machen. Es ist genug Schlaf, es ist gesunde Ernährung, es ist genug Bewegung. Braucht es denn da noch Raketenwissenschaften?
Das stimmt natürlich. Grundpfeiler sind immer das Gleiche. Natürlich ist Schlaf wichtig, natürlich ist Ernährung wichtig, natürlich ist Sport wichtig. Aber gleich ist jeder Mensch unterschiedlich. Das heisst, das, was für mich in der Ernährung gut ist, kann für sie vielleicht gar nicht mehr gut sein. Und da gibt es wie Sachen, die wir anschauen können. Man kann auf zum Beispiel wirklich auf DNA-Ebene schauen, ob es gewisse Sachen gibt, die sie besser verstoffwechseln können als ich zum Beispiel. Und wenn ich es nicht verstoffwechseln kann, dann müssen wir schauen, dass wir den Stoff, den ich nicht verstoffwechseln kann, direkt ersetzen kann, damit mein Körper den Baustein gleich hat. Mein Körper kann gewisse Sachen einfach nicht richtig umwandeln. Und das ist normal. Das heißt, jeder hat gewisse Sachen, die bei ihm besser funktionieren und andere, die weniger gut sind. Das ist wie ein Feintuning eigentlich. Und das ist das, wo das Zünglein an der Waage ist, amix zum wirklich länger gesund bleiben.
Also die Grundpfeiler, die machen wir alle selber und sie machen dann die Raketenwissenschaft on top noch.
Genau.
Was alles zu diesen Grundpfeilern gehört, das hören wir noch detaillierter in diesem Podcast. Mit all dem und der neuesten Wissenschaft sei eine massive Steigerung der Lebenserwartung durchaus möglich. Und auch jetzt schon Realität. Die Lebenserwartung von uns Menschen hat sich in den letzten 200 Jahren verdoppelt. Heute werden wir in der Schweiz im Schnitt knapp 82 Jahre alt. Die älteste Schweizerin, die es je gegeben hat, ist 111 und lebt immer noch. Weltweit liegt der Rekord bei 122. Auch das war eine Frau, eine aus Frankreich. In der Schweiz leben im Moment rund 2'000 Menschen, die über 100 sind. Und jedes Jahr kommen 100 über 100-Jährige mehr dazu. Die meisten davon leben im Kanton Tessin und Neuchâtel. Wieso genau dort, das weiss man nicht genau. Spannend dabei ist, über 80% der 100-Jährigen sind Frauen. Und auch die ältesten 25 Menschen, die es je gegeben hat, sind alles Frauen. Also sind Frauen in diesem Fall die besseren Superager? Die Forschung sagt ja. Wie immer in der Wissenschaft gibt es mehrere Faktoren, wieso das so ist. Aber da mal die wichtigsten drei. Erstens Stress. Stress ist einer der grossen Faktoren, die das Leben verkürzt. Und Frauen können laut der Wissenschaft Stress besser ertragen. Darum wirkt er sich körperlich weniger stark auf die Gesundheit aus. Zweitens, Lebensstil. Männer trinken in der Regel mehr Alkohol und rauchen häufiger. Und Frauen haben öfter den gesünderen Lebensstil, ernähren sich oft besser und schauen und hören mehr auf ihren Körper. So machen sie mehr Sachen, die gesund sind und eben auch das Leben verlängern. Kurz gesagt, Frauen schauen in der Regel einfach besser zu sich. Und drittens, ein Faktor, den man gar nicht ändern kann, nämlich Genetik. Wie wir wissen, haben Männer ein X- und ein Y-Chromosom und Frauen ein doppeltes X-Chromosom. Das heisst, wenn einem von den wichtigen X-Chromosomen etwas passiert, hat die Frau immer noch ein zweites als Backup zum Reagieren quasi. Frauen sind darum resistenter. Dass die bessere Gesundheit auch am doppelten X-Chromosom zu verdanken ist, das sieht man übrigens auch in der Tierwelt. Auch weibliche Säugetiere leben nämlich länger als ihre männlichen Artgenossen. Und bei den Vögeln sind die Männchen die mit dem doppelten X-Chromosom. Und bei den Vögeln leben die Männchen länger. Aus der Tierwelt kann man aber noch viel mehr lernen, wenn es ums Altern geht. Ich bin im Zoo Zürich unterwegs. Grund dafür ist nicht etwa die schöne Aussicht auf den Zürichberg, sondern Ich will wissen, was Tiere, die uralt werden, haben, die wir nicht haben. Tiere, die mehrere hundert Jahre alt werden, gibt es gerade ein paar. Eins davon lebt im Zoo Zürich, erklärt mir der Zoosprecher, der Dominik Rieser. Es ist das älteste Landlebewesen, das es gibt.
Das sind Galapagos-Riesenschildkröten. Das ist dann auch übrigens unser ältestes Zootier. Wir haben im Moment eine Schildkröte, die 88-jährig ist. Das ist also das absolut älteste Tier bei uns im Zoo.
Was ist denn das Geheimnis von der Schildkröte? Die älteste Galapagos-Riesenschildkröte ist offenbar über 200 geworden sogar. Was kann die Schildkröte, die wir nicht können?
Ja, die Schildkröte hat einfach sehr einen gemächlichen Lebensstil. Und ich glaube, das ist das, was sie auch lange leben lässt. Noch dazu, dass sie sehr einen tiefen Stoffwechsel hat. Das heisst, sie hat auch Nahrung, die den Stoffwechsel nicht so schnell passieren lässt. Und dementsprechend wird sie einfach auch älter. Aber was auch noch dazu kommt, sie hat sehr wenig Fressfeinde mit dem Panzer und so weiter. Und dementsprechend lebt sie halt auch länger.
Ja. Naja, der Mensch hat gar keine Fressfeinde, außer sich selber. Und der Mensch wird auch nicht 200. Vielleicht noch nicht. Es gibt aber Tiere, die sogar noch älter werden. Fast ein halbes Jahr tausend. Für das gehen Dominik Rieser und ich, während wir über das riesige Gelände vom Zoo laufen, gedanklich vom Land und das Wasser. Für die wahren Longevity-Spezialisten im Tierreich langen die Anlagen vom Zoo Zürich nämlich nicht, sondern man muss dafür ins arktische Süßwasser.
Da gibt es zum Beispiel den Grönland-Wal oder auch den Grönland-Hai. Beide werden sehr alt. Also der Wal ist das älteste Säugetier auf der Welt. Die werden so rund 200. Und der Grönland-Hai, der wird dann sogar bis 400.
Der Superager ist ein rund 5 Meter langer grau-braun- oder olivgrüner Haifisch, bis zu 2 Tonnen schwer und schwimmt in 2000 Meter Tiefe im eiskalten Wasser vom Nordatlantik. Nicht zuletzt die Kälte sei eines der Longevity-Geheimnisse von Grönland heim. Weil unter anderem durch die Kälte ist der Stoffwechsel dieser Tiere extrem langsam. Das heisst für den Mensch.
Das eine ist, man sollte wirklich auf unseren Stoffwechsel schauen.
Was heisst das konkret?
Ja, das heisst wirklich, dass wir auf eine gesunde Lebensweise schauen. Das klingt ein bisschen banal, aber sich gesund ernähren, Bewegung ist wichtig, genug Schlaf, wenig Stress. Das sind so ein bisschen die Standardsätze, die man immer wieder hört. Aber es ist tatsächlich etwas, was für unseren Körper wichtig ist, dass wir eben auch ein langes Leben haben.
Sie haben vorhin gesagt, dass die Galapagos-Riesenschildkröte, dass die alles ganz langsam macht. Liegt das Geheimnis vielleicht auch in der Langsamkeit? Oder ist der Hai dann wiederum nicht so langsam?
Ja, nein, ich glaube schon, dass es auch in der Langsamkeit liegt. Der Hai ist jetzt, klar, ist in einem Gewässer unterwegs, wo es auch sehr kühl ist. Und dementsprechend auch, also natürlich seine Bewegungen sind jetzt nicht so die jetzt extrem schnell sind. Höchstens mal, wenn er auf der Jagd ist. Aber zwischendrin hat er eher auch Ruhephasen. Und ich glaube, auch das ist etwas, was wir auf unser Leben können projizieren können. Dass man ab und zu mal hersitzt oder herliegt und mal ein bisschen Ruhe betut. Und nicht immer vom einen Ort zum anderen hastet.
Also ähnlich wie schon beim ältesten Tier an Land, der Galapagos-Riesenschildkröte, haben die Superager etwas gemeinsam. Ihr Stoffwechsel ist sehr langsam und das heisst, dass auch ihre Herzfrequenz so langsam ist. Beide haben einen Herzschlag von 10 bis 20 Mal pro Minute. Der Ruhepuls von einem Menschen im Schnitt liegt bei 60 bis 80 Schlägen, also über 4-mal höher. Und auch das weiss man von Untersuchungen beim Menschen. Menschen mit einem tiefen Ruhepuls, gerade zum Beispiel durchtrainierte sportliche Menschen, haben eine höhere Lebenserwartung, weil ihr Herz pro Tag weniger häufig schlagen muss. Am spannendsten in der Longevity-Forschung sind aber nicht die beiden Tiere, die so alt werden, sondern es ist ein Nagger, der sogenannte Nacktmaul. Der Nacktmaul ist, wie der Name schon sagt, viel Blut und hat eine dünne, schrumpelige Haut. Er hat winzige Augen, kaum sichtbare Ohren und so furchterregend schräg vorstehende Zähne, die immer wieder nachwachsen. Und genau das Tier bringt Forscherinnen und Forscher immer wieder zum Staunen, erklärt mir Dominik Rieser weiter. Er hat nämlich Fähigkeiten, die allen anderen Säugetieren fehlen.
Das ist ein ganz kleines Nagetier. Nagetiere werden generell so 2- bis 3-jährig eigentlich. Der Nacktmaul wird aber 30. Das ist jetzt für uns nicht so alt, aber wenn man es vergleicht mit den anderen Nagetieren, ist das sehr alt. Was dort speziell ist, er ist sehr resistent gegen gewisse Krankheiten und auch Krebs. Und durch das hat er sehr lange Lebensdauer.
Was ist denn das Geheimnis vom Nacktmaul? Der Nacktmaul ist ja ein grosses Thema in der Forschung.
Ja, man ist noch nicht ganz so hundertprozentig dahinter gekommen, was wirklich das Geheimnis ist. Man merkt einfach, dass er eben gegen Krebserreger gewisse Resistenzen hat, die ihn dann so lange leben lässt. Und was genau der Ursprung ist dahinter, das haben wir noch nicht herausgefunden, aber eben, es ist ein grosses Forschungsthema. Ja.
Was ist eigentlich Altern? Also warum werden wir alt oder warum wird etwas in unserem Körper alt? Zum Verstehen, was man gegen das Altern machen kann, müssen wir zuerst überhaupt wissen, was Altern eigentlich ist. Wieso also funktioniert etwas einfach plötzlich von heute auf morgen weniger gut? Genau das haben wir vom Professor Volker Busch wissen. Der Volker Busch ist nicht nur Mediziner, sondern erfolgreicher Medizin-Podcaster und Buchautor. Vielleicht haben die einen von Ihnen auch schon gehört. Sein Podcast heisst «Gehirn gehört» und seine Bücher «Kopf hoch und Kopf frei». Und er hat mir sehr verständlich erklären, was überhaupt im Körper passiert, wenn wir älter werden.
Ja, wir müssen uns vorstellen, dass wir viele Billionen Zellen haben, aus denen wir aufgebaut sind. Und die meisten dieser Zellen haben einen Zellkern. Und in dem Zellkern haben wir Chromosomen, die wiederum die Träger unserer Gene sind. Und diese Zellen und damit auch die Zellkerne teilen sich und versuchen dadurch, sich zu vermehren und zu regenerieren. Diese Zellteilung findet sehr früh bereits statt, praktisch ab der ersten Stunde, und endet bis ins hohe Alter, lässt aber im Laufe des Lebens etwas nach. Die Keimzellen sind davon verschont, aber die Körperzellen, also Muskel-, Organzellen und so weiter, teilen sich irgendwann nicht mehr, etwa 40 bis 60 Mal, und dann ist Schluss. Ab dann beginnt die Alterung. Das heißt, die Zellen werden anfälliger für Schäden und damit auch die Organe, aus denen sie aufgebaut sind. Dann wächst auch das Risiko, dass wir an Tumorerkrankungen oder anderen Funktionsstörungen des Organismus leiden. Also Krankheitshäufigkeiten nehmen zu. Das ist alles dem Umstand geschuldet, dass ab einem bestimmten Punkt die Zellen sich nicht mehr teilen. Man versucht derzeit in der Forschung, diese Zellteilung, die Fähigkeit der Zellen, sich teilen zu können, so lange wie möglich zu erhalten.
Es ist ein bisschen wie Biostunde früher in der Schule. Einfach entspannend. Und jetzt wollen wir natürlich auch wissen, wie man die Fähigkeit von dieser Zellteilung verlängern kann.
Was man machen kann, ist beispielsweise, dass man zunächst mal das vermeidet, was diese Schutzkappen kleiner macht. Das ist zum Beispiel Rauchen. Rauchen ist ganz entscheidend. Rauchen, Nikotin macht diese Schutzkappen kürzer. Auch wenig Schlaf trägt dazu bei. Auch das wissen wir aufgrund von Untersuchungen, wer regelmäßig weniger als 6 oder 5,5 Stunden schläft, sorgt dafür, dass diese Schutzkappen im Vergleich zu anderen Menschen, die ausreichend und tief schlafen, schneller abgebaut werden. Und der dritte Punkt, der diese Schutzkappen etwas verkleinert oder verkürzt, ist Stress im Leben. Erst Stress haben wir alle ein bisschen, das ist auch nicht schlimm. Ein bisschen Stress kann der Körper aushalten, aber wenn man so unter chronischen Stress leidet, ja, schwere Beziehungskonflikte, wahnsinnige Probleme auf der Arbeit, vielleicht andere Krisen, durch die man ständig schreitet, dann kann das diese Schutzkappen auch eben verkürzen. Diese drei Dinge, so gut es geht, im Alter vermeiden, wäre schon mal der erste richtige Schritt in die Richtung einer länger anhaltenden Zellteilung.
Der Stress ist der Krankmacher Nummer 1 in unserer heutigen Gesellschaft. Und darum wollen wir auch herausfinden, was hinter dem Stress genau steckt. Für das bin ich an der Uni Zürich beim Stressforscher Markus Grüschow. Und er sagt als erstes, Stress per se ist eigentlich gar nichts Schlechtes.
Stress ist im Grunde eine physiologische Antwort des Körpers auf herausfordernde Situationen. Und das ist als allererstes erstmal überhaupt gar nichts Negatives. Der Körper braucht solche Funktionen, um mit bestimmten Situationen in der Umgebung zurechtzukommen. Also du kannst dir vorstellen, vor 20.000 Jahren, wenn man da mal so einen Säbelzahntiger begegnet, da musste man entscheiden, kann ich jetzt mit dem kämpfen oder soll ich die Flucht ergreifen? Und das waren ganz wichtige Stresssituationen, wo der Körper und der Geist, also das Gehirn, die Energie zur Verfügung gestellt hat, um diese Entscheidung zu treffen. Und wenn es dann tatsächlich um die Flucht oder um den Kampf geht, hatte man die Ressourcen zur Verfügung, um dem auch gerecht zu werden.
Okay, aber Stress macht ja krank und lässt uns altern. Und zwar dann, wenn der Stress nicht nur in einzelnen Momenten ist, wo wir Höchstleistungen bringen und uns dann gerade wieder davon erholen können, sondern wenn Stress lange Zustände sind. Das ist nämlich in der Natur so nicht vorgesehen.
In unserer heutigen Gesellschaft befinden wir uns in vielen Berufen, in vielen Gewohnheiten, die uns kontinuierlich stressen. Das kann das Zeitlimit sein, die Deadlines. Kontinuierlich hetzen wir immer irgendetwas nach. Und da sind diese Mechanismen, die diese Energie bereitstellen, konstant am Laufen. Und das kann dazu führen, dass bestimmte Sachen im Gehirn, bestimmte Funktionen im Gehirn vermindert werden, verringert werden, kaputt gehen, aber auch im Körper.
Und je mehr das im Körper eben kaputt geht, desto weniger lang leben wir. Wenn man an Stress denkt, dann kommt einem häufig jemand in den Sinn, der ständig am Umrennen und Umhetzen ist. Aber Stress findet im Kopf statt. Ob eine Situation von uns als stressig wahrgenommen wird, kommt nämlich darauf an, wie man ihn framet.
Es kommt wirklich auf die persönlichen Gegebenheiten an.
Also Stress hat auch mit Freude und Glück zu tun?
Absolut, sehr viel. Speziell hat Freude und Glück sehr, sehr viel damit zu tun, die Stressreaktion in positive Bahnen zu lenken. Denn so ein Marathonläufer, der hat natürlich gelernt, wenn er den Marathon geschafft hat, da werden enorme Glückshormone freigesetzt. Und prinzipiell ist auch der Triathlet, der gewonnen hat, immer der, der am nächsten Tag am wenigsten Schmerzen hat.
Weil er oder sie die meisten Glückshormone freigesetzt hat, dank dem Sieg. Stress ist also zusammengefasst ein Werkzeug von unserem Körper, um quasi Superkräfte zu aktivieren, wo man aber immer nur kurz und intensiv einsetzen und sich dann genug davon erholen. So hat es die Natur eigentlich vorgesehen. Bis jetzt haben wir vor allem darüber geredet, was schlecht ist für Longevity. Aber was kann man eigentlich machen, was speziell gut ist für die Langlebigkeit? Ganz oben steht da Bewegung. Physische Aktivität. Das ist nicht nur wichtig, um den Körper fit zu halten, sondern auch fürs Hirn. Im Oberstübli findet nämlich viele der Alterungsprozesse statt. Und der Zusammenhang zwischen körperlicher Bewegung und kognitiver, geistiger Fitness ist grösser, als man meint. So wie ein Körper altert und abbaut, so macht es auch das Hirn.
Stirbt man früher, wenn das Hirn mehr abbaut?
Das kann man so sagen. Also die pathologischen Abbauprozesse führen dazu, dass man irgendwann in Richtung Demenz entwickelt und dementsprechend die verschiedenen Funktionen, die unser Gehirn ausführt, einfach dann nicht mehr ausgeführt werden können.
Erklärt mir da die renommierte Neurowissenschaftlerin Dr. Susanne Meria von der Uni Zürich. Longevity hat also auch etwas mit unserer Hirnleistung zu tun. Und wie gut wir unsere Steuerzentrale im Kopf trainieren. Sogenannte Plastizität, sagt man dem, wenn ein Hirn sich gut auf neue Eindrücke und Umstände von der Außenwelt einstellen kann.
Wir wissen heutzutage, dass Lebensstil da eine wahnsinnig wichtige Rolle spielt und den Alterungsprozess zu beeinflussen.
Jetzt kommt der Klassiker, oder? Gesunde Ernährung, Bewegung, viel Schlaf.
Das ist so. Genau, das kann ich leider nur unterstützen. Wir wissen gesichert, dass körperliche Bewegung einen enorm großen Einfluss hat auf Struktur und Funktion von unserem Gehirn und somit auch auf unsere mentale Leistungsfähigkeit. Und dementsprechend ist das auch eine Empfehlung, bis zu 300 Minuten pro Woche moderater körperlicher Aktivität vorschlägt. Genau, also physische, körperliche Aktivität, definitiv ein großes Thema.
Wie stark muss die Aktivität sein? Sie sagen moderat. Ist das Spazieren lang? Kann ja auch anstrengend sein. Ist es hoch, das High-Intensity-Hit-Training? Was ist das genau?
Also wir müssen keinen Marathon laufen, das sind die Good News. Es gab vor ein paar Jahren mal eine interessante Forschungsarbeit, die gezeigt hat, dass unser Hippocampus, das Volumen dieser Struktur im Gehirn, dass diese Struktur wurde untersucht im Zusammenhang mit Schritten, die wir täglich machen. Und es wurde gezeigt, dass je mehr Schritte man macht, desto größer ist das Volumen eben von dieser Struktur. Und das Spannende ist, dass die Intensität nicht die High-Intensity-Intervalltrainingsintensität war, sondern ganz normale, moderate Spaziergehen-Aktivität sozusagen war.
Wer also Sport macht, bleibt nicht nur körperlich fit, sondern Sport trainiert auch unser Hirn und verlangsamt damit den Abbau. Man kann aber auch das Hirn trainieren mit kleinen Tricks im Alltag. Zum Beispiel mal den Postizettel auswendig lernen, statt aufschreiben, sagt die Neurowissenschaftlerin. Und es gibt noch profanere Sachen.
Auf jeden Fall mal neugierig und interessiert durch einen möglichst abwechslungsreichen Alltag gehen. Das hilft schon enorm viel. Das heißt, wir müssen gerade im Alter unsere gewohnten Pfade verlassen.
Also mal einen anderen Heimweg nehmen.
Zum Beispiel mal einen anderen Heimweg nehmen. Uns wirklich neuen Kontexten, neuen Herausforderungen stellen.
Wie zum Beispiel im Alltag?
Wie zum Beispiel eben mal den anderen Weg nehmen, zu einem bestimmten Einkaufszentrum, wo man hin möchte. Oder soziale Kontakte suchen, neue Personen kennenlernen.
Und genau da kommt ein Punkt, der mich mindestens überrascht hat. Soziale Kontakte pflegen, Menschen treffen, auch wenn man sie schon kennt, mit Freunden zusammen sein, all das ist Hirntraining. Und schützt so vor dem Abbau von der Hirnleistung und lässt uns länger leben.
Soziale Kontakte sind enorm wichtig für die Gehirngesundheit. Es ist enorm komplexes Gehirntraining, weil wenn Sie sich vorstellen, was man in so einer Kommunikation alles machen muss, oder? Man empfängt eine Menge Informationen, muss die strukturieren, muss die filtern, muss die organisieren, an eigene Gehirnressourcen anbinden. muss ich dann überlegen, wie man reagiert, muss adäquat reagieren und auf den Gesprächspartner Bezug nehmen. Insofern, also es sind ganz viele kognitive Prozesse, die da ablaufen im intersozialen Kontakt, und das ist enorm ein gutes Training für unser Gehirn.
Wenn man also den Kuchen beim Tratschen und das Bier am Stammtisch weglässt, dann sind sogar die entspannten und lockeren Feierabend oder Sündig mit Freunden und Familie Hirntraining und lassen uns länger leben. Und eben, immer möglichst viel Abwechslung. Wenn Sie morgen also gehen, gehen joggen oder zum Arbeiten fahren, nehmen Sie einfach mal einen anderen Weg. Dass die Art und Weise, wie wir uns ernähren, fast eine zentrale Rolle spielen muss, wenn es um die Langlebigkeit geht, ist eigentlich klar gewesen. Dass Übergewicht schlecht ist für den Herz-Kreislauf, die Organe, Knochen und vieles andere, ist weitum bekannt. Aber zu viel Essen ist nicht primär wegen dem schlecht für den Körper. Egal wie dick oder dünn, generell, wer viel isst, lebt laut aktueller Studie weniger lang. Mehrere Studien haben gezeigt, dass sich generell weniger Essen positiv auf die Lebenserwartung auswirkt. Gewisse Forschende sagen sogar, nur gerade 500 Kilokalorien am Tag, also gerade mal 2 Scheiben Butterbrot, würden eigentlich lange und wären optimal für den Körper. Nur 500, das sei gerade ein bisschen gar wenig, sagt uns die Zellbiologin Elisabeth Reuter. Aber die Tendenz, die stimme ich grundsätzlich.
Ganz allgemein ist es so, dass tatsächlich diese Völlerei ein Problem ist. Also eher gering ernähren, eher auf der schlanken Seite zu bleiben, auch mit den Kohlenhydraten, die zu reduzieren. Also es sind extrem kohlenhydratlastig in unseren Gesellschaften, also eher Protein, Fleisch, Gemüse.
Kohlenhydrate sind zwar schnelle Energielieferanten, die man braucht, wenn man gerade auf einen Touch viel Power braucht, aber als Grundnahrungsmittel eigentlich nicht ideal für Zellen. Kohlenhydrate, also Sachen aus Weizen, Reis oder Mais zum Beispiel, sind eigentlich Zuckerketten. Also wird vom Körper in Zucker umgewandelt. Und dass Zucker nicht das Beste ist, das wissen wir ja eigentlich.
Wenn man jetzt diese Zuckermoleküle nimmt in großen Mengen, dann führt es dazu, dass es eine Inflammation, einen Entzündungsprozess macht, der wiederum zu dem sogenannten Inflam-Aging führt, was wiederum eben dann diese verschiedenen anderen Pathways aktiviert, wo dann die Alterungsprozesse in Gang gesetzt werden.
Was noch besser soll sein für die Langlebigkeit als gesund essen, ist laut aktuellem Stand der Wissenschaft ab und zu gar nichts essen, sprich Fasten. Jede Weltreligion kennt Fastenperioden, und das kommt nicht von ungefähr. Fasten liegt eigentlich in unserer Natur. Weil
unser Körper wahrscheinlich darauf ausgelegt ist, immer wieder mal Fastenperioden zu haben, evolutionsbiologisch. Also unsere Vorfahren, die haben nicht immer in den Supermarkt gehen können und einfach sich irgendwie ein Brötchen nehmen können, sondern die mussten auch mal hungern. Und das gibt tatsächlich so eine gewisse Regenerationsboost. Also das sehen wir auch bei Sport, dass man immer wieder mal Intensivsport macht, oder bei dieses Hitze, Kälte, dieser alte Kneipp-Effekt, also immer wieder so kleine Mikrostressoren einzubauen, die tatsächlich dem Körper helfen.
So Zellbiologin Elisabeth Reuter. Als wissenschaftlich erwiesen gilt, dass beim Fasten nach 12 Stunden die sogenannte Autophagie einsetzt. Autophagie, das ist quasi die Güsselabfuhr vom Körper. Da werden alte und schädliche Zellbestandteile abgebaut und so beim Fasten die Erneuerung der Zellen angeregt. Der Mechanismus dahinter ist der, dass die Zellen, wenn sie im Moment keinen Nährstoff mehr bekommen, anfangen, einen Teil von sich selber aufzufressen. Wenn man jetzt an tagelangen Nahrungsverzicht und Hunger denkt, klingt es extrem zäh, man kommt schon fast schlechte Laune über. Aber da kommt die gute Nachricht. Das sogenannte Intervallfasten, das reicht schon, für das regelmässig die Autophagie stattfindet. Also, dass unsere Zellen sich rausputzen. Für die, die noch nie etwas von Intervallfasten gehört haben, Intervallfasten heisst eigentlich, einfach eine lange Essenspause einlegen. Also 16 bis 18 Stunden am Tag nichts essen und den ganzen Rest normal. Also zum Beispiel einfach zum Morgen auslassen. Oder aber an 5 Tagen in der Woche normal essen und 2 Tage fast nichts. Was häufig als gute Diät zum Abnehmen verkauft wird, ist eigentlich ein Verjüngungsrezept. Wichtig für unsere vielleicht 120-jährig werdenden Körper sind die richtigen Nährstoffe in der richtigen Dosis. Und da kommt man schnell zum Stichwort Supplements, also Nahrungsergänzungsmittel. Vitamintabletten, Mineralkapseln, Wunderpillen in Form von eben Tabletten, Pulver, Cremes, Infusionen. Der Markt von Supplements ist riesig. Weltweit werden laut Statista pro Jahr 30 Milliarden Dollar damit verdient. Entsprechend schwierig ist es im grossen Marketing-Dschungel herauszufinden, was wirklich etwas bringt und was nicht. Unabhängige Wissenschaftlerinnen und Hausärzte raten nämlich meistens davon ab, einfach etwas zu nehmen, was man in der Apotheke, geschweige denn im Internet, gekauft hat. Die Zellbiologin Elisabeth Reuter sieht das ähnlich. Zur Transparenz muss man an dieser Stelle sagen, dass Elisabeth Reuter selber beteiligt ist an der Firma Maximon, die genau solche Supplements vertreibt. Trotzdem ist sie ehrlich kritisch Supplements gegenüber und dem, was alles angeboten wird.
Das Problem an Supplements ist, es ist ein nicht mit den Medikamenten vergleichbar regulierter Markt. Wenn ein Markt nicht so streng, ich sage nicht reguliert, aber nicht so streng reguliert ist, dann ist es relativ einfach für Verkäufer da reinzugehen und Dinge anzubieten.
Und so entsteht ein riesiger Dschungel an Tabletten und Pillen, die alles Gleiche und das Beste versprechen, aber man bei den meisten eigentlich gar nicht so genau evidenzbasiert weiss, was sie bringen. Es ist dann eine reine Frage von Marketing. Die Stoffe, die man am meisten hört und empfohlen werden im Zusammenhang mit Longevity, sind zum Beispiel NMN, Resveratrol, Spermidin, Vitamin C und Vitamin D. Vielleicht gibt es zu denen aber auch einfach am meisten Forschung. So genau weiss man es halt wirklich nicht eindeutig, aber die sogenannte Ambiguitätstoleranz ist etwas, das in der Wissenschaft häufig anzutreffen ist. Übrigens, das Thema Ernährung können wir nicht abschliessen, ohne über die Volksdroge Nummer 1 zu reden, den Alkohol natürlich.
Saufst, stirbst. Saufst nicht, stirbst auch. Also saufst.
Stimmt, stirbst halt einfach viel früher. Das berühmte Glas Rotwein zum Znacht, das sich hartnäckig in den Gesundheitsmythen hebt, das ist trotzdem schädlich. Auch wenn es gute Laune macht und einem besser einschlafen lässt, die Wissenschaft ist sich mittlerweile einig, dass die negativen Aspekte vom geselligen Glas Rotwein den positiven überwiegen. Sorry. Das Glas Rotwein oder eben auch das Feierabendbier trinken wir am liebsten in guter Gesellschaft. Und die Gesellschaft ist eines der grossen Geheimnisse der Langlebigkeit. Dass soziale Kontakte wichtig sind für unser Hirn, das haben wir von der Neurowissenschaftlerin schon erfahren. Soziale Kontakte können aber noch viel mehr zu unserer Langlebigkeit beitragen, wie mir eine Forscherin verratet, die genau das untersucht. Dr. Christina Röcke widmet sich seit Jahren genau der Frage, was ein gutes soziales Umfeld mit dem Alter zu tun hat. Sie ist Co-Direktorin vom Healthy Longevity Center von der Uni Zürich. Das Longevity Center hat Uni Zürich vor 2 Jahren gegründet, um wissenschaftlich untersuchen und festzumachen, was uns Menschen alt werden lässt und wie wir damit umgehen.
Man weiß schon sehr lange, dass das Gefühl, sozial integriert zu sein, dass das essentiell ist für unsere Gesundheit. Also das sagt auch den Verlauf von Gesundheit über die Zeit vorher.
Also auch körperliche Gesundheit.
Körperliche Gesundheit und sogar das Risiko für Mortalität. Also tatsächlich, und damit sind wir bei Langlebigkeit. Man weiß ja auch von früheren kinderpsychologischen Studien, dass der Mangel an sozialen Beziehungen tatsächlich krank machen kann oder im Zweifel tatsächlich auch wirklich zu einer sehr verkürzten Lebenszeit führen kann.
Christina Röcke ist beteiligt an einer grossen Studie, die im Moment in der Schweiz läuft. Es ist die erste gross angelegte Studie mit über 100-jährigen Menschen in der Schweiz. Die ersten Ergebnisse von dieser Studie zeigen genau das, was man auch bei Untersuchungen von den sogenannten Blue Zones herausgefunden hat. Blue Zones. Schon mal gehört? Blue Zones sind Regionen auf der Welt, wo es überdurchschnittlich und auffallend viele 100-jährige Menschen gibt. 5 solche Blue Zones gibt es auf der Welt. Das sind Okinawa in Japan, Sardinien in Italien, Nicoya-Halbinsel in Costa Rica, Ikaria in Griechenland und Loma Linda in Kalifornien. Die Wissenschaft will seit Jahren herausfinden, wieso genau dort die Menschen so alt werden. Alle von diesen 5 Blue Zones haben ein paar Gemeinsamkeiten, die als Erklärung für ein langes, gesundes Leben angezogen werden können. Überwiegend natürliche Ernährung mit viel Gemüse, ohne hochverarbeitete Industriewaren, eine nur mäßige Kalorienzufuhr im Allgemeinen, also die Leute in den Blue Zones essen generell weniger, bis sie satt sind, und nur wenig Alkohol und Zigaretten. Soweit, so erwartbar. Interessant ist laut der Wissenschaft aber, und jetzt kommt die Genetik ins Spiel, dass all diese Regionen Inseln oder Halbinseln sind und das heisst, dass sich die Gesellschaften dort nur wenig durchmischen und ihre Gene sich darum ideal können auf die Umstände eurem Lebensort anpassen. Wichtig ist aber auch, körperlich und mental aktiv zu bleiben. Menschen in den Blue Zones sind sehr häufig verrissen. Und Leute in den Blue Zones arbeiten bis zum Schluss. Für die Familie, fürs Dorf, für sich selber. Es ist einer der entscheidenden Punkte, dass man das Leben lang eine Aufgabe hat, die einem Freude macht, bestätigt auch die Direktorin vom Longevity Center von der Uni Zürich, eben Christina Röcke. Genau dieser Aspekt ist das Forschungsgebiet der Psychologin.
Damit sind wir eigentlich bei den Faktoren, für die wir sehr gute Evidenz haben, dass die hilfreich sind. Neues zu lernen ist auch noch eine Facette, dass es immer wieder sozusagen die Gelegenheit gibt, neue Dinge zu lernen.
Wer rastet, rostet, stimmt also. Viele von den 100-Jährigen in den Blue Zones stehen früh auf, haben jeden Tag eine ganz klare Struktur. Die wohlverdiente Pension, wo so viele immer darauf hinstreben, ist also eigentlich kontraproduktiv. Longevity. Und die Antwort auf die Frage, was uns lang leben lässt, ist also schier unfassbar vielfältig. Mindestens in der Theorie. Die glaubwürdigsten Antworten erhoffe ich mir aber von den Menschen, die selber, mit Verlaub, uralt geworden sind. Ich bin verabredet mit dem Walter Müller, geboren am 27. Juni 1922. Ich stehe zu Zürich Wollishofen vor einem Block und das Erste, was auffällt, vor der Wohnung des 102-jährigen Menschen. Das Haus hat nicht einmal einen Lift.
Hallo, Herr Müller. Genau.
Der Walter Müller wartet auf mich vor seiner Wohnungstür im zweiten Stock. Und vor mir steht ein schlanker Mann mit aufrechter Haltung, einem geraden Rücken, adrett angelegt, in guter Hose und einem gebügelten Hemd. Er bittet mich rein, seine Wohnung ist tiptop aufgeräumt und putzt. Aber das sagt jetzt nicht wegen mir, sagt er. Er sagt immer so ordentlich.
Nein, niemand macht alles allein.
Und auch kein Lift?
Nicht, ja. Nein. Ja, ich bin dankbar, dass es so ist. Wirklich dankbar. Und wenn ich da alles zusammen alleine mache, dann habe ich auch etwas zu tun. Du kannst nicht im Altersheim wegsitzen und Träume drehen.
Das gibt es ganz selten. Herr Müller, was ist Ihr Geheimrezept?
Keine Ahnung. Da habe ich wirklich keine Ahnung. Ich bin so oft gefragt worden, was macht man, wenn man so alt wird? Was haben Sie für ein Rezept? Ich weiß es einfach nicht.
102 werden oder noch älter ist ja eins. Aber noch so fit und vital und zweg und auch geistig noch so klar.
Ja. Ich habe natürlich auch einiges hinter mir. Ich habe wirklich einiges hinter mir. Ich ist nicht mal als krankes Kind auf die Welt gekommen. Ich zeige Ihnen da etwas.
Er steht auf, läuft zum Buffet hinterher und holt ein paar Unterlagen. Unterlagen, die aussehen wie aus einem Museum und wahrscheinlich auch älter sind als ein manches Museumstück.
Das ist die erste Seite des Taufbüchli.
Aus dem Jahr 1922.
Ja. Am 5. August 1922 bin ich getauft worden, weil man nicht sicher war, ob man mich durchbringt. Und man wollte nicht, dass ich sterbe, bevor ich getauft bin.
Oh, wow. Was haben Sie denn gehabt?
Ich bin einfach krank. Ich habe viel, viel gehabt. Meine Eltern haben mir nie den richtigen Auskampf gegeben. Es ist etwas Negatives und sie haben nicht gerne über Negatives geredet. Sie haben sonst schon genug Negatives gehabt.
Das kann man so sagen, im 1922. Vor seiner Geburt haben sie 5 Jahre Ersten Weltkrieg mitgemacht und gerade nachher die spanische Grippe, wo Millionen Menschen auf dem ganzen Planet regelrecht dahin gerottet sind. Auch nachher als Kind war er ständig krank und viel von der Schulzeit hat er verpasst bis in die Jugend. Was ich vom 102-jährigen Walter Müller höre, ist alles andere, als ich erwartet hätte. Ich fange an, mit den Fingern all die Longevity-Faktoren aufzuzählen, die mir die vielen WissenschaftlerInnen bei meiner Recherche so gut erklärt haben.
Jetzt gibt es doch all die Sachen, wo man sagt, die ein langes Leben ermöglichen, wie zum Beispiel gesunde Ernährung, viel Sport, genug Schlaf, nicht rauchen.
An dieser Stelle packt der Walter Müller meine Fingerbeere von den Fingern, die ich damit aufzähle, und stoppt mich und sagt:
Kein Sport.
Kein Sport?
Nein, ich habe nicht mehr angefangen. Eben auch nicht mehr turnen durfte. Habe ich ja gar nichts anderes gemacht. Und mit dem Rauchen, ich habe geraucht bis 69.
Das ist aber lang.
Kollegen haben mir früher animiert, zum Anfangen zu rauchen. So kommt kein Weichei und ich fange schon an. Und im 69 habe ich aufgehört.
Im 69 war Walter Müller 47, also fast ein halbes Leben lang geraucht. Oder im Fall des 102-Jährigen weniger, viel weniger als ein halbes Leben. Trotzdem ist er fitter als Menge 65-Jährige, und zwar auch im Kopf. Und das beeindruckt mich. Mit klarem Blick sitzt er vor mir am Tisch und erzählt aus seinem Leben. Der 102-jährige Walter Müller erzählt praktisch jede Geschichte mit genauem Datum. Er hat nicht einmal meinen Namen vergessen. Und wo ich gehe, sagt er: «Warten Sie, ich glaube, Sie haben Ihren Schirm noch im Badzimmer liegen lassen.» Ich hätte ihn vergessen. Und ich bin geschlagene 3 Generationen jünger als er. Was hat Walter Müller also anders gemacht als alle anderen?
Und Ernährung ist auch so ein Punkt, wo die Forschenden immer sagen, das ist wichtig. Haben Sie sich speziell ernährt, gesund?
Nein, gar nichts. Ich habe gar nichts Spezielles gemacht. Ich habe einfach das Geschenk. Bei mir ist das ein Geschenk.
Man sagt auch, dass ein soziales Umfeld sehr wichtig ist für zum gesunden Altern. Haben Sie Familie gehabt? Ich sehe das Bild, Ihre Frau.
Ja, das ist meine Frau. Die ist vor 4 Jahren gestorben. Die war schwer lungenkrank gewesen. Und in den letzten 20 Jahren, also ich bin 1985 pensioniert worden.
Dann bin ich noch nicht mal auf der Welt. Wow!
Ja, ja. Und 1980 hatte ich Lungenembolie. Ich war dann ganz schlecht zu Wege und habe nachher noch 50% geschafft. Und dann, als ich im 85 wieder einen Zusammenbruch hatte, hat der Doktor gesagt, fertig, ich schreibe sie nicht mehr gesund. Und dann haben sie ihn pensioniert mit 39,5 Dienstjahren. Und darum bin ich schon so lange pensioniert.
Und da bricht Walter Müller gerade nochmal mit einem Kriterium, das die Medizin als wichtigen Faktor festgelegt hat, das Leben lang eine sinnstiftende Aufgabe haben, nämlich. Bis jetzt hat Walter Müller eigentlich das komplette Gegenteil von dem gemacht, wo Medizinerinnen und Wissenschaftler raten, zum lang fit und gesund zu bleiben. Kein Sport, keine spezielle Ernährung, trinkt jeden Tag ein Glas Wein, hat das halbe Leben lang geraucht und bis vor ein paar Jahren hat er nicht einmal gut geschlafen. Vor allem halt wegen seiner vielen Krankheiten, aber auch wegen der von seiner Frau.
Nachher ist es dann recht schlimm geworden. Da haben wir keine Nacht mehr geschlafen, durchgeschlafen. Sie ist spät ins Bett, weil sie ja weiss, sie kann nicht schlafen. Sie ist immer um 11 Uhr so ins Bett. Und dann hat sie Hustenanfall gehabt. Wir sind quasi alle 2 Stunden immer wieder auf gewesen, haben wir wieder geschwätzt miteinander. Eine halbe Stunde oder eine Stunde, dann sind wir wieder runter und nachher ist wieder irgendetwas gekommen.
Und Sie haben das alles mitgemacht?
Ja, ich staune. Und auch Ihren Arzt hat gestaunt, dass ich das machen konnte. Dass ich einfach. Ich habe nie eine Depression gehabt oder eine Niederschlagenheit oder eine Übermüdung oder irgendetwas so etwas. Gar nie. Ich habe einfach Kraft gehabt, um mir zu helfen. Und wir haben das so gemacht, ja.
Aber Walter Müller ist trotz früher Pensionierung jeden Tag unterwegs, erledigt Sachen und trifft jeden Tag Freunde oder jemanden von seinen Verwandten, geht posten in die Reinigung und hält seine Wohnung in Schuss. Im 2. Stock. Ohne Lift. Mit 102. Nicht nur, dass er sehr vital wirkt, die Vitalität, die zeigt sich auch im Körper. Sogar seine Blutwerte sind fast perfekt. Wo wir uns treffen, kommt er gerade vom Arzt.
Mein Arzt. Der lachte damals. Wir haben jahrelang Blutdruck gemessen. Ist immer 120 auf 80 gewesen. Wenn er mal 125 war, hat er gesagt, Sie, was ist los mit Ihnen? Sie haben einen hohen Blutdruck.
Ja. Aber die Ärzte sind fasziniert, nehme ich an, oder? Das weiss niemand erklären.
Heute Morgen war ich auch beim Arzt gewesen. Und dann hat er gesagt, er möchte mal Blut nehmen von mir. Hat er Blut genommen und jetzt, heute sind wir zusammen wieder, da haben wir das besprochen. Und ist alles zusammen in der Ordnung, aber ich habe zu wenig Eisen. Und dann hatten wir heute eine Ampulle, nein, 2 Ampullen von diesem Material gegeben.
Ein bisschen zu wenig Eisen. Dass Walter Müller so gesund ist, ist aber erst seit ein paar Jahren der Fall. Er hat kaum etwas ausgelassen an Krankheiten. Von Lungenembolie über Darmkrebs, Leistenbrüche, Prostataoperation, Gallenstein. Erst seit dem 2007 ist er gesund. Kerngesund. Schlank, fit und eben geistig. Fitter als manche junge Leute.
Sie sind gesund, vital, Sie können alles machen. Wie sieht Ihr Alltag aus?
Mein Alltag, also am Morgen tue ich mir zum Morgen machen.
Stehen Sie früh auf?
Nein, 8:30 Uhr. So. Und dann nachher schaue ich, was vor ist jetzt. Zum Beispiel heute Arzttermin gehabt, habe eine Infusion bekommen. Nachher bin ich gepostet. Dann habe ich mir Kleider geholt in der Reinigung. Und dann sind sie da. Jetzt am Nachmittag habe ich nichts mehr heute. Also am Mittwoch mache ich am Morgen auch zum Morgen machen. Und dann am Nachmittag bin ich bei der Schwiegertochter. Sie wohnt in einem Haus, wo es ältere Leute hat. Und ihre Nachbarin ist genau auf den Tag ein Vierteljahr älter als ich. Diese Frau und die Schwiegertochter und ich spielen alle Mittwoch miteinander Karten spielen. Das ist der Mittwoch. Am Donnerstag bin ich beim ältesten Sohn daheim. Je nachdem, entweder holen sie mich erst um 17:30 zu Abend, dann fürs Nachtessen und so, und dann tut er mich wieder heim. Manchmal machen wir auch irgendetwas anderes, dass sie früher kommen. Ich muss einfach den Donnerstag Nachmittag frei haben. Und dann am Freitag muss ich wieder mal ein bisschen Haushaltung machen, Staubsaugen, Abstauben, Zeug und Sachen, was da zu machen ist. Dann gehe ich posten, zweimal in der Woche mindestens muss ich posten. Ich tue nie zu viel aufs Mal nehmen. Dann, ich bin schon ein bisschen alt und dann tue ich nicht mehr gerne schwer tragen.
Aber Sie tragen den Einkauf durchaus selber noch heim?
Ja, ich habe deswegen, so ein Einkaufswagen, wenn es viel ist, nehme ich es ab. Oder wenn ich zu trinken heimnehme, dann tue ich es mit dem Säben nicht. Dann kann ich 7 Flaschen drin tun. Und dort stecken drauf, laufe ich halt 2 oder 3 Mal. Und dann sind die Flaschen nicht oben.
Und am Wochenende?
Am Wochenende, das ist ganz verschieden. Zum Beispiel jetzt, aber am Pfingsten bin ich auch am Nachmittag bei der Schwiegertochter gewesen. Am Sonntag war ich daheim, dann vielleicht ist irgendetwas im Fernsehen, dass ich einen Film schauen wollte. Also. Und dann bei den Filmen, einem Bilchenfilm, hat eine wunderschöne Gegend von Cornwall. Und eine ganz ähnliche Gegend hat es in Irland. Und in Irland waren wir 2 Mal. Oh, und dann, wenn man so Filme anschaut, dann hat man immer die Erinnerung wieder, oh ja, die Hügel und das ist das Abfelsen und so.
Auf der Suche nach dem Geheimnis vom 102-Jährigen, der auch nebst den Krankheiten nicht den gesündesten Lebensstil hatte, all die Geschichten von diesen vielen Krankheiten und dem ständigen Wiederaufstehen bringt mich zum Stichwort Resilienz. Vielleicht ist Resilienz das wahre Geheimnis von der Langlebigkeit. Was ein 102-Jähriger alles für Geschichten zu erzählen hat, das kann man sich fast nicht vorstellen. Und ich wünschte, ich könnte Ihnen all die spannenden Geschichten weiterberichten, die mir Walter Müller an diesem Nachmittag erzählt hat. Also, wären wir 120 Jahre alt? Ja, ziemlich sicher ein paar von uns. Und wie? Zellen erneuern in einer Klinik, den Puls aber bringen wie im Tierreich, proteinreich ernähren, wenig essen, viel bewegen, früh schlafen, nicht stressen und trinken, viel Wasser, kein Alkohol, mit Freunden zusammen sein, nicht rauchen, M&M-Pulver nehmen, Spermidin und Resveratrol schlucken, ein Darmmikrobiom schauen, immer Neues lernen, Abwechslung finden, in eine Sauerstoffkapsel sitzen, oft in die Sauna, öppe die Kältekammer. Oder aber einfach die Zeit geniessen, die wir haben. Heute und morgen. Also eigentlich genau jetzt.
Longevity. Leben bis 120. Radio 1 ist Ihre Newsender. Wenn Sie wichtige Informationen oder Hinweise haben, rufen Sie uns an auf 044 208 1111 oder schreiben Sie uns auf redaktion@radio1.ch.